Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, in 2 Wochen feiern wir das Osterfest. Das Ende der Fasten- und Passionszeit naht und der Wochenspruch, den wir schon gehört haben, gibt uns die Richtung für diese vorletzte Woche der Passionszeit vor. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. 2 Merkmale werden hier hervorgehoben. Zum einen dem anderen dienen. Das war Jesu Erkennungsmerkmal. Daran wurde er erkannt. Er hat den Menschen gedient, ihnen geholfen, stand ihnen zur Seite. Besonders deutlich wurde das in der Geschichte von der Fußwaschung, die einige kennen. Jesus wäscht seinen Jüngern oder seinen Freunden die Füße. Und damit macht er deutlich, wir sind einander Diener. Und die heutige Lesung aus dem Evangelium, was wir gehört haben, nimmt dieses Thema mit dem Dienen noch mal ganz besonders auf. Jesus macht seinen Freunden deutlich, dass es nicht um besondere Ränge oder Plätze im Reich Gottes geht. Vielmehr geht es darum, um einen Paradigmenwechsel schon hier auf Erden durchzuführen. Also eine Veränderung unseres Denkens, eine Veränderung von der Art und Weise, wie wir als Christenmenschen leben. Als Christus-Nachfolger leben wir ganz bewusst anders. Wir haben andere Prioritäten. So sagte Jesus, so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Das widerspricht so komplett unserer Weltvorstellung, unseren Regeln in unserer Welt. Und zum anderen macht der Wochenspruch deutlich, welches Ziel Jesus verfolgte, nämlich man könnte es mit dem Wort Aufopferung verbinden, Erlösung. Das sind beides Themen, die wir hier und da aus unserem Alltag kennen. Aufopferung, das kennen wir von Müttern und Vätern oder von Menschen, die sich in der häuslichen Pflege für den Ehepartner oder einen Angehörigen aus der Familie einsetzen und sich manchmal bis zur Aufopferung verausgaben. Manche Menschen opfern sich auch in ihrem Job auf. Ich war ja die ersten beiden Wochen im März mit einer kleinen Gruppe zu Besuch in unserem Carepoint in Eswatini im südlichen Afrika und bin jedes Mal begeistert und voller Ehrfurcht, wenn ich sehe, wie viel die ehrenamtlichen Frauen dort an Zeit und an Liebe und Nerven einbringen und das, wo sie selber eigentlich gar nichts haben. Jabulile, eine der Careworker, erzählte mir am Mittwoch letzte Woche, nachdem sie von uns ein kleines Care-Paket bekommen hatte, dass es das erste Mal seit 2 Monaten sei, dass sie wieder Öl hatte, Speiseöl. Sie war so dankbar. Die Armut ist groß. Und was die Frauen dort leisten, mit unserer Unterstützung hier aus unserem Kirchenkreis, das ist nichts anderes als Aufopferung für die Ärmsten der Ärmsten, für die Kinder, die bedroht sind. Und das Thema Erlösung, das kennen wir auch hier und da. Vielleicht auf jeden Fall aus der Jesus-Geschichte, aber auch, wenn ein Mensch zum Beispiel nach langer Krankheit stirbt, dann sagen die ganz oft die Angehörigen, dass sein oder ihr Tod Erlösung war. Das Elend und die Schmerzen haben ein Ende und er oder sie ist nun erlöst. Erlöst von dem, was so schwer war. Dienen, Aufopferung, Erlösung, das hat Jesus gekennzeichnet. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und wir sollen ihm nachfolgen. Unser heutiger Predigttext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, der nimmt genau dieses Thema nochmal ausführlicher auf. Vielleicht, damit wir verstehen, warum diese Passionsgeschichte, mit der wir uns so viele Wochen beschäftigen, warum diese Kreuzigung Jesu, von der in jeder Kirche ein Kreuz hängt, warum die Auferweckung Jesu so eine entscheidende Rolle spielen. Damit wir, wenn wir uns auf diese Zeit jetzt zubewegen, dass wir auch genau verstehen, darum geht es. Und so lese ich uns den vorgeschlagenen Predigttext. Der steht auch im Hebräerbrief, so wie die erste Lesung, ganz am Ende. Und da heißt es, Kapitel 13, die Verse 12 bis 14, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wer das Wort das erste Mal hört, für den klingt das alles ein bisschen kryptisch und komisch. Und was soll das denn jetzt? Ich versuche das ein bisschen zu erklären. Die Texte, die wir in diesem Hebräerbrief haben, am Ende des Neuen Testaments, die sind gespickt mit ganz vielen Andeutungen zum Alten Testament. Wir haben ja in der Epistel, in der ersten Lesung des heutigen Sonntags schon einiges zur Rolle des Hohepriesters gehört. Das gehört zu dem Verständnis unseres Predigttextes dazu. Der Hohepriester hatte eine ganz besondere Aufgabe. Generell waren Priester im Alten Testament, die gehörten zum alltäglichen religiösen Leben dazu. Aaron, der Bruder Mose, der wurde als Erster in dieses Amt des Priesters berufen. Später waren dann in der Geschichte, als das Volk Israel in das gelobte Land einziehen sollten, da waren die Priester diejenigen, die als erstes über den Jordan gegangen waren. Sie sollten vorangehen in das gelobte Land. Und dann gibt es eine weitere sehr wichtige Geschichte zur Rolle der Priester beim sogenannten Versöhnungsfest. Dieses Fest wurde einmal im Jahr gefeiert und da hatte der oberste Priester, der Hohepriester, so nannte man ihn, der hatte die Aufgabe, für die Sünden des Volkes ein großes Opfer zu bringen. Und an diesem Tag konnte das ganze Volk seine Schuld bekennen und dann wurde einem Ziegenbock durch den Hohepriester die Hände aufgelegt und die Schuld des Volkes symbolisch auf diesen Ziegenbock übertragen. Und im Anschluss wurde dann dieser Ziegenbock in die Wüste geführt, wo er dann mit den Sünden bepackt verstarb. Das ist die Kurzfassung des Versöhnungstages. Und daher kommt unser deutsches Wort von dem Sündenbock. Der Sündenbock, der in die Wüste geschickt wird. Der Versöhnungstag war eine große, aufwendige Veranstaltung, die nur von diesem obersten Priester, von dem Hohepriester durchgeführt werden durfte. Da floss viel Opferblut von den Opfertieren und danach war aber alle Schuld vergeben. Das war ein Freudenfest, das war ein Neueinfang, ein Hochfest der Vergebung. Und in unserer ersten Lesung haben wir aus diesem Hebräerbrief genau darüber etwas gehört, dass nämlich Jesus jetzt dieser Hohepriester ist. Da hieß es, stellvertretend für seine Mitmenschen muss der Hohepriester Gott Gaben und Opfer darbringen, um die Schuld zu sühnen. Und weil er selbst ein Mensch ist mit all seinen Schwächen, kann er die Menschen verstehen, die unwissend sind und Irrwege gehen. Doch gerade deshalb musste er nicht nur für die Sünden anderer opfern, sondern auch für die eigenen. Und dann heißt es weiter über Jesus, dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden Gehorsam lernen. Als er darin vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Gott selbst hat ihn für uns zum Hohepriester eingesetzt. Anders als die jüdischen Hohepriester, die nur Mittler zwischen Gott und Mensch waren, ist Jesus als der endgültige und als der wahre Hohepriester tatsächlich selber zum Opfer und durch seine Auferstehung zum Retter und Erlöser geworden. Der jüdische Hohepriester hatte einen Sündenbock als Opfer in die Wüste geschickt. Jesus hingegen ist selber dieser Sündenbock geworden. Und zwar, so heißt es, draußen vor dem Tor. Er ist aber daneben nicht in der Wüste bzw. im Grab geblieben, sondern Gott hat mit und durch ihn ein neues Kapitel aufgeschlagen, auf dem dann die Überschrift steht, Auferstehung. Und dadurch wird Jesus zum Retter und Erlöser. Und das bedeutet auch, dass es nach Jesus keine weiteren Hohepriester und auch keine Opfer nötig hatte. Darum sagte Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Es muss nur nichts mehr hinzugefügt werden. Und seitdem und durch ihn müssen wir keine rituellen Opfer mehr bringen. Der Opferkult hat mit Jesus sein Ende gefunden. Und das bedeutet aber nicht, dass wir Menschen seitdem ohne Sünde wären und alle Engel wären und keine Vergehen und keine Vergebung mehr nötig hätten. Nein, an uns Menschen hat sich nicht viel geändert, aber an Gottes Umgang mit unserer Sünde schon. Das war nun alles ziemlich hohe Theologie. Was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Dazu einmal noch die Worte unseres Predigttextes. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nur zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jesus wird im Hebräerbrief nicht nur als der Hohepriester, sondern auch als der Sündenbock, als das Opferlamm verstanden und beschrieben. Und wir wissen ja, dass der Sündenbock draußen vor dem Tor, also außerhalb des Wohnbereichs der Menschen, sterben mussten. Und wir wissen ferner, dass die sogenannte Schädelstätte, auf der Jesus gekreuzigt wurde, also Golgatha, außerhalb der Stadt lag. Dort wurde Jesus gekreuzigt, draußen vor dem Tor der Stadt. Und wer seine Bibel kennt, der weiß auch, dass während der langen Wanderung Israels durch die Wüste nach dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten, draußen außerhalb der Zeltstadt die Stiftshütte anfangs ihren Platz hatte. Darüber kann man im zweiten Buch Mose lesen. Da heißt es, Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er ins Zelt hineingang. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes, und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen, und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn es nun in unserem Predigtext heute heißt, draußen vor dem Tor, dann bedeutet das natürlich auch, dass Gott selbst dort gegenwärtig ist. Draußen vor dem Tor, da zeigt sich Gott, so wie damals in der Stiftshütte mit Mose. Jesu Tod und Jesu Sterben draußen vor dem Tor, vor den Toren der Stadt, das war keineswegs außerhalb der Gegenwart Gottes. So nach dem Motto, jetzt hat Gott ihn komplett verlassen. Nein, Gott war da. Wohl war das Ganze außerhalb des religiösen Zentrums, außerhalb des Tempels mit all seinen Ordnungen, Mitarbeitern und Priestern. Aber das war nicht außerhalb von Gottes Reichweite. Und der Hebräerbrief möchte also aufzeigen, dass der wahre Tempel, die endgültige Offenbarung Gottes, nicht in einem großen Gebäude, in einem Tempel, sondern draußen vor dem Tor stattfindet. Und dort fand Jesu Tod und seine Auferweckung statt. Genau dort erkennen wir Gott. Dort, draußen vor den Toren, da offenbart er sich in seiner ganzen Tiefe und Größe und Weite. Und dann heißt es weiter, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Draußen vor dem Tor, da wird uns Gott offenbart. Kreuzigung und Auferweckung vor den Toren der Stadt sind also ganz klar als Offenbarung Gottes zu verstehen. Das war nicht irgendein Zufall, dass das da stattfand, sondern dort war Gott tätig. Dort offenbarte sich Gott uns Menschen. Wenn du Gott verstehen möchtest, wenn du Gott erkennen möchtest, verstehen möchtest, wie Gott handelt und denkt, dann müssen wir draußen vor dem Tor sein. Dann müssen wir draußen, das, was da draußen vor den Toren der Stadt stattgefunden hat, dann müssen wir uns das angucken, in unserem Herzen bewegen und verstehen. Und dort vor den Toren der Stadt werden wir dann aber auch mit hineingenommen. In die Verurteilungen, in die abwertenden Bemerkungen, die Jesus bekommen hat, in die Vorurteile, die Jesus entgegengebracht wurden. Vor diesen Toren der Stadt, da fand eben nicht nur die Auferweckung Jesu statt, das glorreiche Ende der Passions- und Leidenszeit, sondern da war eben auch seine Kreuzigung, das abscheuliche Ende. Wir können das eine nicht von dem anderen trennen. Beides gehört zusammen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs geht dann noch einen Schritt weiter und er schreibt uns dann über die große Vision, über Gottes Perspektive. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind also nicht Bewohner innerhalb der Stadt, sondern auf dem Weg nach draußen vor die Toren der Stadt. Dorthin, wo Gott sich offenbart hat, wo Gottes neue Welt beginnt. Ich hatte anfangs schon gesagt, dass es Jesus zum einen um einen Paradigmenwechsel ging. In Gottes Reich gelten eben andere Maßstäbe. Und dadurch und durch die gegenseitige Liebe unter uns Christenmenschen verändern wir schon jetzt die Welt, die aber keinen bleibenden Charakter hat. Das ist nur vorläufig. Das andere war aber genauso wichtig. Jesus ging es hier auf Erden immer um das Kommende, um Gottes neue Welt. Wir nennen das gerne das ewige Leben oder Gottes neue Welt. Das, was wir hier haben und erleben, das ist ein wenig wie das, was innerhalb der Mauern ist. Aber draußen vor dem Tor der Stadt, da hat das Neue schon begonnen. Draußen vor dem Tor hat Gott ein neues Kapitel aufgeschlagen und allzu oft sind wir aber gedanklich noch irgendwie ganz da hinten innerhalb der alten Mauern. Und Gott möchte unsere Lebensperspektive aber auf dieses ganz Neue richten. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das ist auch in den größten Wirren dieser Welt und in all dem Elend, was wir immer wieder erfahren, das ist das, was mich nicht verzagen lässt, was mir Mut macht, weiterzugehen und nicht mich zu verstecken. Und die Erinnerung an das, was draußen vor dem Tor geschah, diese Erinnerung, die macht mich dankbar. Vielleicht fällt es dir oder Ihnen schwer, das mit dem Tod Jesu und mit seiner Gnade und mit seiner Vergebung einfach so nachzuvollziehen, denn wir sind doch eher aufrechnend, wir sind oftmals nachtragend. Der muss für seine Schuld bezahlen, der muss dafür büßen. Das ist doch eher unsere Prägung. Aber bei Jesus geht es eben um einen Paradigmenwechsel. Und so ist das Besondere an unserem christlichen Glauben, dass Jesus als der wahre Hohepriester, als unser Sündenbock, unsere Schuld auf sich genommen hat. Draußen vor dem Tor. Er nimmt deinen Schuldschein und sagt, gib mir mal her, ich habe doch schon bezahlt. Und er reißt den Schuldschein durch. Vor ein paar Tagen habe ich ein schönes Video mit einer Oma gesehen, die an der Kasse stand und ihren Einkauf bezahlen musste. Und dann kommt eine andere Frau an die Kasse und zahlt eben schnell die Rechnung mit ihrer eigenen Karte, während die Oma noch in ihrem Geldbeutel kramt. Und die Freude der Oma könnt ihr euch natürlich vorstellen, die war groß. Und jetzt stellt euch vor, ihr steht an der Kasse des Lebens. Und so einiges steht auf dieser Rechnung. Und so ganz wohl ist dir bei dem Anblick deiner Rechnung nicht. Da hat sich in deinem Leben so einiges zugetragen. Da ist einiges angesammelt. Einiges ist dir davon bewusst, einiges vielleicht auch nicht. Und dann schaust du auf das Ende dieser Rechnung und da siehst du einen großen Stempelaufdruck, wo drauf steht, bezahlt. Gruß, Jesus. Wir haben einen Hohepriester, der für uns alles geregelt hat, draußen vor dem Tor. Dort wurde es vollbracht. Und so geh deinen Weg, gestärkt durch die Botschaft Gottes. Geh deinen Weg zur Ehre Gottes und zum Dienst an den Menschen. Geh deinen Weg nach Jesu Vorbild und sei ein Segensspender in deiner Welt. Amen.